Honorarberatung für einen 10-Euro-Sparplan. Da ist sicherlich das Beratungshonorar nicht im Verhältnis zu dem, was man da rausbekommt. Wenn man eine lebenslange Rente wählt, dann gehört einem das Kapital nicht mehr selber. Das ist wirklich ganz wichtig zu verstehen. So eine Rentenversicherung kann dann also ein geeignetes Mittel sein, das Langlebigkeitsrisiko zu decken. Es ist aber jetzt nicht das einzige Mittel, was man zur Verfügung hat.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Wer sich dafür entschieden hat, mit ETFs fürs Alter vorzusorgen, kann das auf verschiedene Art und Weise machen, zum Beispiel einfach über einen eigenen ETF-Sparplan oder aber man entscheidet sich für eine Rentenversicherung, die in ETFs anlegt, sogenannte ETF-Policen. Die sollen nicht nur für eine lebenslange Rente sorgen, sondern im Gegensatz zum Sparplan auch einen Steuervorteil haben. Damit wird zumindest oft geworben. Und ihr habt uns genau dazu, also zu den ETF-Policen, viele Fragen gestellt und wie sie im Vergleich zum ETF-Sparplan abschneiden, zum Beispiel unter welchen Umständen man wirklich von diesem Steuervorteil profitieren kann und ob eine ETF-Police die beste Lösung für das Risiko ist, dass man lange lebt. Über all diese Fragen habe ich für diese Folge mit dem unabhängigen Honorarberater Sebastian Urban gesprochen und er hat auch verraten, wie seine eigene Altersvorsorge eigentlich so aussieht. Viel Spaß bei dieser Folge.
Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Und zwar möchte ich euch den Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist Wechselpilot. Pünktlich zum Start ins neue Jahr haben zahlreiche Versorger ihre Strom- und Gaspreise erhöht. Umso größer ist jetzt das Potenzial, mit Wechselpilot mehrere hundert Euro pro Jahr zu sparen. Wechselpilot optimiert jährlich euren Strom- und Gastarif und kümmert sich danach automatisch um euren Vertrag. Der Prozess ist dabei ganz simpel. Fülle einfach den Rechner auf wechselpilot.com/finanzfluss aus und anschließend findet Wechselpilot drei bessere Tarife für euch zur Auswahl. Nachdem ihr euch für einen Tarif entschieden habt, wechselt euch Wechselpilot dorthin und startet anschließend den Wechsel für euch jedes Jahr automatisch aufs Neue. Bei uns im Team haben wir ebenfalls bereits Wechselpilot genutzt, um unseren Stromanbieter zu wechseln. Wähle am besten jetzt den richtigen Tarif unter wechselpilot.com/finanzfluss und das Beste zum Schluss mit dem Code FINANZFLUSS20, alles zusammengeschrieben, bekommt ihr nochmal 20 Euro Cashback pro Zähler. Der Code ist das ganze Jahr gültig. Den Link zu Wechselpilot findest du natürlich wie immer in den Shownotes.
Hallo Sebastian.
Hallo Jule.
Wir sitzen jetzt hier wieder für euch, die jetzt zuhören. Wir sitzen hier immer noch für uns, denn wir haben gerade den ersten Teil dieses Interviews aufgenommen. Den ersten Teil findet ihr auch verlinkt in den Shownotes. Da haben wir nochmal über private Rentenversicherungen, Riester und Rürup-Rente im Generellen gesprochen und eure Fragen dazu beantwortet. Und kurz vorab für alle, die nur diese Folge jetzt hören, Sebastian ist Honorarberater für Finanzanlagen und Versicherungsmakler. Und darüber, was ein Honorarberater macht und was er kostet, haben wir auch im ersten Teil des Interviews gesprochen. Den Link, wie gesagt, findet ihr in den Shownotes. In dieser Folge geht es jetzt um das Thema ETF-Policen, also private Rentenversicherungen, die in ETFs anlegen. Dazu haben wir auch schon ein YouTube-Video gemacht mit dir, Sebastian. Du warst dabei. Und darin findet ihr auch noch mal ein paar Rechenbeispiele zu der Frage, ob und wann sich eine ETF-Police mehr lohnt als ein klassischer ETF-Sparplan. Wir wollen jetzt in dieser Folge noch mal ein paar Fragen dazu klären, die ihr uns auf Instagram gestellt habt und eben auch noch mal ein paar Aspekte vertiefen. Und eine Frage, die kam, die möchte ich ganz am Anfang stellen. Und zwar die Frage, wie denn deine eigene Altersvorsorge eigentlich aussieht, Sebastian.
Meine eigene Altersvorsorge sieht so aus, dass ich vor allen Dingen flexibel investiere, sodass ich Kontrolle auch über mein Kapital habe. Das ist einfach etwas, was mir persönlich wichtig ist. Ich bin nicht der größte Fan von lebenslangen Renten, die ich auch eben nicht anders bekommen kann als das lebenslange Rente. Und dementsprechend primär über einfach ein freies Depot. Ergänzt um eine Nettopolice als private Rentenversicherung, Schicht 3.
Über genau diesen Mix werden wir später auch noch mal sprechen. Kleiner Spoiler schon mal, also dranbleiben sozusagen. Bleiben wir bei dem, womit ja auch bei ETF-Policen immer oft geworben wird, und zwar dem Steuervorteil. Also die Steuerlast bei ETF-Rentenversicherung soll geringer sein als jetzt im Vergleich zu einem ETF-Sparplan. Fass uns doch gerne noch mal kurz zusammen, wann gibt es diesen Steuervorteil wirklich und wann nicht? Ich sage kurz Zusammenfassung für alle, nämlich die das gerne nochmal in der langen Version hören wollen. Die können gerne auch nochmal das YouTube-Video sich anschauen. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Aber jetzt erstmal zur Kurzfassung, sag ich mal. Wann gibt es diesen Steuervorteil, Sebastian?
Ja, tatsächlich ist das die Kernfrage bei so einer Betrachtung ETF-Police versus ETF-Sparplan. Übersteigen die Steuervorteile die Kosten der Police oder umgekehrt? Mhm. Immer im Vergleich halt zum ETF-Sparplan. Und nochmal kurz zur Erinnerung, welche Steuervorteile man eigentlich bei ETF-Policen hat. In der Ansparphase erstmal kann man Kapital zwischen den Fonds umschichten, ohne dass Kapitalertragssteuer anfällt. Das ist beim ETF-Depot durchaus ein Nachteil, weil ich dann eben eine Steuerzahlung habe, die auch nicht nur die Steuerzahlung an sich kostet, sondern eben auch nochmal Rendite, weil sich der Zinseszinseffekt verringert. Mhm. Was ich auch nicht habe bei der ETF-Police, das Thema Vorabpauschale, was uns ja seit Anfang dieses Jahres begleitet. Und die Wechsel, Fondswechsel sind auch kostenfrei, also ohne Transaktionsgebühren. So, also das ist jetzt kein Steuervorteil, aber immerhin. So, wenn wir uns in die Auszahlungsphase bewegen, dann, wie gesagt, wir sprechen hier von privaten Rentenversicherungen in der Schicht 3. Kommt es erstmal drauf an, auf welche Art und Weise ich die Auszahlung vornehme. Nehme ich die lebenslange Rente, dann lande ich in der sogenannten Ertragsanteilsbesteuerung. Das heißt, es gibt im Einkommensteuerrecht eine Tabelle, da steht dann drin, wenn mein Rentenbeginnalter so und so ist, dann ist folgender Prozentsatz der ausgezahlten Rente als zu versteuerndes Einkommen zu berücksichtigen. Gehe ich mit 67 in Rente, sind das 17% der Rente, die zu versteuern sind. So, da merkt man schon, 17% Rente und erst darauf dann meinen persönlichen Einkommensteuersatz ist recht gering. Mhm. Ja, sehr, sehr gering. Und dementsprechend zahle ich dann also weniger auf die Auszahlung im Vergleich zum ETF-Sparplan. Ja. Ja, wo ich ja dann, wenn ich eine Auszahlung tätige, erstmal eine Teilfreistellung habe. Grundsätzlich mal 30%, wenn ich aus Aktienfonds auszahle. Ja, wenn ich aber schon aus Anleihen-ETFs auszahle, dann ist die Teilfreistellung noch bei 15%. Oder vielleicht auch null, je nachdem, welche Art von Fonds das genau ist. Und demgegenüber, wenn ich jetzt bei einem ETF-Depot auszahle, dann habe ich ja unter Berücksichtigung der Teilfreistellung einen Steuersatz von 18,5%. Je nachdem, aus welchem Fonds ich auch auszahle, kann das aber auch mehr sein. Mhm. Also das ist also erstmal die Betrachtung lebenslange Rentenauszahlung. Wenn ich jetzt allerdings die private Rentenversicherung über eine flexible Kapitalentnahme auszahle, sprich ich also in meinen Topf reingreife und mir analog wie bei einem ETF-Depot die Auszahlung gestalte, dann lande ich im Halbertragsverfahren, Halbeinkünfteverfahren. Das sind so die Namen, die dem Ganzen gegeben werden. Das haben wir auch im Video beschrieben.
Genau.
Das ist eben genau die Besteuerung, wo ich erstmal eine Teilfreistellung habe, 15%, und davon dann der Rest 50% pauschal steuerfrei bleibt und nur auf diesen verbleibenden Anteil dann tatsächlich meine persönliche Einkommensteuer anfällt. So, und dann kommt es natürlich darauf an, also wie hoch ist dieser Vorteil, hängt erstmal davon ab, wie hoch ist mein Einkommensteuersatz im Alter. Ja, je höher der ist, desto geringer ist der relative Vorteil der Police. Er wird aber, selbst wenn man den Spitzensteuersatz annimmt, immer noch etwas niedriger sein als die 18,5% aus dem Depot. Man hat dann also noch einen Vorteil. Es ist natürlich dann umso besser, je geringer dann entsprechend auch mein Alterseinkommen/, je geringer die steuerliche Belastung. Deswegen, wir hatten ja im YouTube-Video angenommen, dass wir eine Einmalauszahlung machen bei der ETF-Police. Das war eine Vereinfachung, weil wir haben schon gemerkt,
man muss sich irgendwie entscheiden, was man darstellen möchte.
Ja? Es ist komplex, und es kommt eben auch auf die persönliche steuerliche Situation drauf an. Also da eine allgemeine Aussage zu treffen, ist wirklich, wirklich schwierig. Deswegen haben wir mal pauschal die Einmalauszahlung genommen. Die ist aber steuerlich gesehen dumm, wenn man die macht. Mhm. Einfach, weil man dann natürlich mit einem Schlag ein hohes Einkommen hat, das man zu versteuern hat. Also zahlt dann auch wirklich relativ viel Steuern. Abgesehen davon ist es ja auch deutlich lebensgerechter, wenn ich mir einfach stückchenweise das dann nehme. Habe ich dann eben auch entsprechend ein geringeres zu versteuerndes Einkommen, niedrige Einkommenssteuerlast. Wunderbar.
Ja. Na, und wann hat man diesen Steuervorteil dann eben nicht?
Naja, man muss natürlich auch eine gewisse Zeit der ganzen Policenlösung geben, damit überhaupt mal die Rendite entstehen kann, auf der ich dann einen Steuervorteil realisieren kann. Ja. Wenn ich also nur noch relativ kurze Zeit, noch wenige Jahre bis zu meinem bezweckten Auszahlungszeitpunkt habe, dann kann es schwierig werden, gerade bei der flexiblen Auszahlung überhaupt da noch im Plus rauszugehen, insbesondere wenn man dann natürlich noch die erhöhten Kosten der Police berücksichtigt, die Produktkosten, aber eben auch die Abschlusskosten, sei das jetzt ein Honorar oder eben indirekt eine Provisionszahlung. Also da, das kann dann schon schwierig werden. Wenn man auf die lebenslange Rente schaut, ist das sicherlich ein bisschen differenzierter zu betrachten, aber das hatten wir ja auch schon ein paar Mal jetzt erwähnt, wenn man die lebenslange Rente möchte, dann sollten Renditebetrachtungen generell nachrangig sein.
Ja, genau. Und wie gesagt, Rechenbeispiele dazu findet ihr auch noch mal im YouTube-Video. Es kamen aber auch noch viele weitere Fragen zum Thema Steuern. Unter anderem kam öfter die Frage, und ich habe sie auch unter dem YouTube-Video selbst gesehen, ob diese Policenbeiträge als Vorsorgeaufwand absetzbar sind.
Nicht bei den Policen, über die wir im Video gesprochen haben. Nochmal, ne? Private Rentenversicherung der Schicht 3. Da ist die Absetzbarkeit der Beiträge gerade nicht gegeben. Anders sieht das aus, wenn man eine Basisrente, also Rürup, hat oder eine Riester-Rente. Mhm.
Genau, und dazu kam auch noch die Frage aus der Community, die lese ich auch einfach mal direkt so vor. Mir ist noch nicht klar geworden, wie die Besteuerung bei unterschiedlichen persönlichen Steuersätzen ausfällt bei einer ETF-Police. Zum Beispiel durchschnittliches Gehalt gegenüber einem überdurchschnittlichen Gehalt.
Ja, ist erneut bei den privaten Rentenversicherungen Schicht 3 nicht relevant, weil, wie gesagt, keine steuerliche Absetzbarkeit gegeben. Wenn ich mir dann demgegenüber Riester und insbesondere Rürup-Renten anschaue, ist das sehr wohl relevant, weil je höher mein Einkommen, desto stärker natürlich auch die steuerliche Ersparnis, die ich habe, indem ich solche Beiträge absetzen kann. Also generell der Basisrentenversicherte oder derjenige, der sich für die Basisrente interessiert, profitiert also rein rechnerisch steuerlich mehr davon, wenn er ein höheres Einkommen hat, kann er mehr absetzen. Und das rentiert sich dann mehr.
Ja, und vielleicht noch mal, um ganz kurz auch über die Besteuerung zu sprechen, von einer privaten Rentenversicherung mit ETFs. Wie läuft die dann später ab?
Ja, kommt es erstmal auf die Art der Auszahlung an. Das ist also schon mal ganz entscheidend. Nehme ich aus der privaten Rentenversicherung Schicht 3 die lebenslange Rentenzahlung, dann lande ich in der sogenannten Ertragsanteilsbesteuerung. Ganz einfach gesagt, gibt es da eine Tabelle im Einkommenssteuergesetz, die sagt, wann ist mein Rentenbeginnalter, beispielsweise mit 67, ja, und wie hoch ist dann der Anteil der Rente, der ausgezahlt wird und der dann als zu versteuerndes Einkommen der Einkommenssteuer unterliegt. Das wäre jetzt bei einem Rentenbeginn mit 67, wenn er 17% der ausgezahlten Rente, die sind zu versteuerndes Einkommen und darauf wende ich dann meinen Einkommenssteuersatz an. Da merkt man schon, 17% ist wirklich wenig und darauf dann überhaupt erst noch die Einkommenssteuer oben drauf, lass mal 30% sein oder so. Da lande ich also bei einer geringen steuerlichen Belastung. Das ist die eine Variante. Dann habe ich die Variante Auszahlung als flexible Kapitalentnahme. Mhm. So, wo ich also nicht die Rente habe, sondern mir da selber quasi in meinen Topf reingreife, bis er leer ist. Da lande ich dann in einem Halbertragsverfahren, wie wir es im Video auch schon intensiv besprochen und beispielhaft berechnet haben, wo ich also erstmal eine Teilfreistellung habe und dann von dem verbleibenden Betrag 50% pauschal steuerfrei bleibt. Und dort wird dann mein persönlicher Einkommenssteuersatz drauf angewendet. Man merkt schon, in beiden Fällen hängt es also davon ab, wie hoch ist mein persönlicher Einkommenssteuersatz im Alter. Aber selbst wenn man das jetzt mit einem Spitzensteuersatz durchrechnet, merkt man, man landet immer noch unter dem, was man typischerweise bei einer Auszahlung aus einem Depot und speziell dort aus Aktien-ETFs hat, wo ich ja grundsätzlich mal die Abgeltungssteuer 25% plus den Soli habe. Und davor noch die Teilfreistellung, 30%, dann lande ich also bei 18,5% ungefähr. Und selbst mit einem Spitzensteuersatz und der flexiblen Auszahlung landet man da knapp darunter. Und je geringer dann tatsächlich meine Einkommenssteuerlast im Alter, desto größer wird auch dieser Vorteil. Deswegen ist es auch sinnvoll, wir haben es ja im Video vereinfacht dargestellt, um das nicht zu komplex zu machen. Ja, man merkt es schon. Ne,
man merkt schon, ich glaube, ja, man muss sich da irgendwie entscheiden, was man zeigen möchte.
Man muss sich entscheiden, was man zeigen möchte. Und wir haben ja dann gesagt, wir nehmen jetzt mal pauschal die Einmalauszahlung an. Mhm. Ja, die ist steuerlich ziemlich dumm, muss man sagen, weil man natürlich mit einmal sehr großes Einkommen generiert, was dann dementsprechend auch zu einer hohen Einkommensteuerlast führt. Viel cleverer ist es, wenn man die Entnahmen dann über die Laufzeit verteilt. Erstens mal ist es sowieso lebensgerechter. Mhm. Und zweitens mal senkt man damit auch sein zu versteuerndes Einkommen, geringer Einkommenssteuersatz. Wunderbar.
Okay, dann machen wir an das Thema Steuern hier mal einen Haken. Was sind denn für dich weitere Vorteile einer ETF-Police, beziehungsweise vielleicht auch Vorteil eines ETF-Sparplans? Also was würdest du dagegen überstellen?
Ich persönlich finde, wenn man jetzt mal wirklich bei den finanziellen Eigenschaften bleiben möchte, noch das Argument der höheren steuerlichen Planbarkeit bei der Police relevant, weil grundsätzlich mal darf man davon ausgehen, Deutschland ist ein Rechtsstaat und wird auch einer bleiben, dass man da einen Bestandsschutz auf Altverträge hat. Wenn es mal eine Änderung bei der Besteuerung gibt, dann sollten also die heutigen steuerlichen Regelungen in Bezug auf die Police mithilfe einer Police eingefroren werden können. Beim ETF-Depot sieht es anders aus. Da hat sich ja auch in den letzten 15 Jahren die Regelungen verändert. Zweimal mit der Abgeltungssteuereinführung, der Abgeltungssteuer und dann auch nochmal Investmentsteuerreformgesetz, wo wir uns dann das Thema Vorabpauschale quasi erstmals begegnet ist. Also das kann sich also durchaus ändern und da hat man eine höhere Planbarkeit mit der Police. Ich würde jetzt nicht von absoluter Sicherheit sprechen, das wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten, aber eine höhere Planbarkeit auf jeden Fall. Das ist jetzt der eine Aspekt. Wir reden ja sehr viel und sehr gerne auch über so Produkteigenschaften und Kosten und Renditen und Steuern vielleicht. Was für mich aber ehrlich gesagt viel wichtiger ist, ist auch das Anlegerverhalten. Wie verhalte ich mich selbst? Wie gehe ich mit meinem Vermögen um? Wie treffe ich finanzielle Entscheidungen? Und vor allen Dingen, welche treffe ich? Das ist, finde ich persönlich, viel wichtiger, als jetzt irgendwie das beste Produkt mit der nachkommastellten optimierten Kostenstruktur zu haben. Und da kann auch eine ETF-Police helfen. Denn sie trennt einfach noch mal das Altersvorsorgevermögen so ein Stück weit ab vom anderen Vermögen. Das macht es erstmal leichter, den Aufbau, den Verlauf des Altersvorsorgevermögens zu tracken. Man hat das halt schön als eigenen Bereich. Kann also ganz genau schauen, okay, wo stehe ich heute? Wo muss ich mal hin? Kann die eine Rentenlücke dann nochmal berechnen, kann also schauen, bin ich jetzt mit meinem aktuellen Sparplan noch on track? Sollte ich da vielleicht was anpassen? Das ist das eine. Und das zweite ist, man hat halt da so ein Sparschwein, wo drauf gepinselt ist, Altersvorsorge. Und ob man dieses Sparschwein tatsächlich vorzeitig schlachten möchte, weil man jetzt gerade eine fixe Idee hat. Mein schönes Beispiel dafür ist immer der Immobilienkauf. Wenn ich also die Traumimmobilie vor mir habe, mir der Immobilienmakler vielleicht noch sagt, ja, es gibt aber noch einen anderen Interessenten, sie müssen sich schnell entscheiden, dass man dann vorschnell quasi Altersvorsorge opfert. Weil man ja vielleicht auch denkt, ja, Immobilie ist immer eine gute Altersvorsorge. Ist so pauschal, ist sie leider nicht. Ja, es kommt wirklich drauf an. Und da zumindest noch mal so einen Vertrag zu haben, der eine höhere Verbindlichkeit hat einfach. Und der vielleicht noch mal dazu anregt, noch mal einen zweiten Gedanken zu fassen, bevor man da wirklich was rausnimmt oder gar den Vertrag kündigt. Das kann schon wirklich helfen. Das kann man natürlich auch mit einem Depot herstellen, indem man einfach sein Altersvorsorgedepot getrennt von seinem übrigen Depot hat, was man vor der Rente konsumieren möchte, das kann man auch. Nichtsdestotrotz ist natürlich da der Klick in der App natürlich ein
bisschen höher. Die Hemmung ist bei einem Vertrag höher, genau. Wo genau das, was du ja gerade angesprochen hast, ja ein Grund ist, warum eben viele sagen, sie sind eher für den ETF-Sparplan, weil sie da flexibler sind. Also, dass sie auch sagen können, nee, ich möchte früher in Rente gehen. Würdest du sagen, kann man da irgendwie, das ist wahrscheinlich auch wieder Typsache, oder?
Das ist Typsache, wobei die Flexibilität geht einem jetzt mit einer privaten Rentenversicherung Schicht 3 nicht unbedingt verloren. Also erstens mal, auch da kann man sich wieder Kapital auszahlen lassen. Das geht sogar auch vor dem Ruhestand. Also man kann sich da potenziell jederzeit mal Kapital auszahlen lassen. Ob das dann kostentechnisch, steuertechnisch Sinn macht, steht auf einem anderen Blatt. Ich empfehle ganz allgemein, nur das Kapital in der Police anzulegen, das man frühestens ab 62 wieder auszahlen möchte. Weil dann greift nämlich die Halbertragsbesteuerung. Vorher greift da ganz normal die Abgeltungssteuer, hat dann allerdings bei der Police sogar eine geringere Teilfreistellung. Und da kann es sogar ein Nachteil gegenüber dem Depot sein. Aber man verliert nicht die Flexibilität, man kann trotzdem was auszahlen lassen. Und man braucht ja auch noch Kapital, was man irgendwie für diese Zeit ab 62 halt hat. Also das ist jetzt schon ein typischer Anwendungsfall. Und wie gesagt, man kann dann aber auch die flexible Kapitalauszahlung auch in diesem Alter steuern. Also das wäre jetzt nicht unbedingt jetzt ein Nachteil der Police.
Okay. Gehen wir da auch gerne noch mal tiefer ins Detail. Also gerade beim Thema Flexibilität, da kann nämlich zum Beispiel auch die Frage, wie flexibel sind ETF-Policen, wenn es jetzt zum Beispiel um die Beitragsanpassung geht? Also kann ich die einfach mal so anpassen? Kann das mal ausgesetzt werden? Wie sieht das da aus?
Ja. Also grundsätzlich mal, ja, da gibt es schon gewisse Bedingungen. Die Flexibilität ist dann vielleicht nicht ganz so groß wie bei einem ETF-Sparplan. Es kommt aber wirklich auf den einzelnen Vertrag drauf an. Da gibt es durchaus Unterschiede. Und die können auch durchaus relevant sein, welche Police man auswählt. Es gibt Policen, die sind da sehr, sehr flexibel, quasi genauso wie ein ETF-Sparplan. Da gibt es dann allenfalls einen Mindestbeitrag, typischerweise 25 Euro. Ja, aber das hat man ja auch bei ETF-Sparplänen, dass man teilweise einfach Mindestbeiträge hat. So, das, ansonsten kann man aber die Beiträge sehr weit erhöhen, also bis über 3.000 Euro Monate einzahlen. Teilweise ist das unbegrenzt einzahlen. Man kann dann die Beitragszahlung dauerhaft stoppen und nach einer Zeit einfach wieder anfangen. Das gibt es. Dann gibt es wiederum Policen, da ist das dann ein bisschen restriktiver gehandhabt. Da sind dann die Erhöhungsoptionen begrenzt, entweder in der Beitragshöhe, manchmal auch in der Zeit. Also dann kann man beispielsweise nur in den ersten 10 Jahren nach Vertragsabschluss den Beitrag nochmal erhöhen. Umgekehrt, wenn man den Beitrag für eine Zeit stoppt, dann muss man innerhalb einer gewissen Zeit wieder anfangen, Beiträge zu zahlen. Ansonsten bleibt der Vertrag beitragsfrei und man müsste, wenn man wieder weiterzahlen möchte, einen neuen abschließen. Also da gibt es durchaus Unterschiede.
Was empfiehlst du da? Also wenn man mit dem Gedanken spielt, so eine ETF-Police abzuschließen?
Also das auf jeden Fall in die Auswahl mit aufzunehmen. Mhm. Ja, das Thema Beitragsflexibilität. Und wenn einem das wichtig ist, dann sollte man sich dem Anbieter aussuchen, der da auch entsprechend die höchste Flexibilität bietet. Wenn man für sich sagt, und das ist ja durchaus ein grundsätzlich mal guter Gedanke, Altersvorsorge ist der Marathon, ich spare da konstant einen Betrag, den ich mir gut leisten kann, dann ist das Thema vielleicht jetzt kein entscheidendes Auswahlkriterium. Man sollte es aber trotzdem mal gehört haben. Also ich erwähne das auf jeden Fall in den Beratungsgesprächen immer mit, dass man sich dessen auch bewusst ist. Für manche ist das wichtiger, für manche ist das weniger wichtig. Das sollte man sich aber auf jeden Fall mit anschauen.
Genau, dann kann nämlich auch die Frage, kann man bei einer Police die ETFs selbst auswählen? Und ist die Besparung in mehrere ETFs möglich?
Klares Ja. Ihr könnt euch das ETF-Portfolio selbst aussuchen. Mhm. Ihr könnt das ETF-Portfolio auch ändern. Mhm. Ihr könnt zum Beispiel festlegen, dass eure zukünftigen Sparbeiträge in einen anderen Fonds investiert werden sollen und die bisherigen lasst ihr liegen. Ihr könnt aber auch den bisherigen austauschen. Das ist also flexibel möglich. Es gehen natürlich auch mehrere ETFs, klar. Und das kann durchaus als Vorteil auch eine Police sehen. Die allermeisten Policen ermöglichen ein automatisches Rebalancing. Da wird dann einmal im Jahr das gewünschte Verhältnis der ETFs wiederhergestellt. Müsst ihr euch nicht selbst drum kümmern. Kann man auch noch als Vorteil der Police sehen. Ist jetzt vielleicht nicht weltentscheidendes, aber immerhin.
Und dann kam auch noch die Frage, gibt es irgendeine Möglichkeit, aus dem Bruttoeinkommen in eine ETF-Police zu investieren?
Ja, also ETF-Police ist ja erstmal nur eine Rentenversicherung, die auf ETF-Basis ist. Und das kann ja auch eine betriebliche Altersversorgung sein. Ja, da kann man das durchaus machen. Und dann kann man aus dem Bruttoeinkommen in ein ETF-Portfolio investieren.
Dann würde ich sagen, kommen wir auch von diesem Vorschlag, zum Beispiel über eine betriebliche Altersvorsorge in ein ETF-Portfolio zu investieren, zu dem Thema Kosten, denn die sollte man sich dann ja auch immer anschauen, wenn man so einen Vorschlag bekommt. Und wenn man sich, da nehme ich jetzt auch mal, gehen wir noch mal einen Schritt zurück, bevor man sich komplett die Kosten anschaut, aber wenn man sich eben für eine ETF-Police entscheidet, empfiehlst du ja immer eine Netto-Police. Bei den Netto-Policen sollen ja eben die Effektivkosten geringer sein, da es keine Abschluss- und Vertriebskosten gibt. Und man sie bei einem unabhängigen Honorarberater oder einer Honorarberaterin bekommt. Kann man das denn wirklich so pauschal sagen? Also ist jede Netto-Police wirklich günstiger als die Brutto-Police?
Nein, ist nicht in jedem Fall günstiger. Also ganz, ganz klar, das muss man sich wirklich im persönlichen Einzelfall auch anschauen. Da kommt es unter anderem drauf an, auf das Thema Beitragshöhe, was man zahlen möchte. Da kommt es natürlich auch oft auf die Produkte an, die man vergleicht. Also nicht jede Netto-Police hat per se jetzt günstige Produktkosten. Genauso wenig wie jede Brutto-Police per se hohe Produktkosten hat. Also ganz, ganz klar. Und was bei der Netto-Police darüber hinaus sehr wichtig ist, ist, wie sieht es aus mit dem Beratungs- bzw. Vermittlungshonorar? Ja, was bei der Brutto-Police die Abschlusskosten sind, die als Provision gezahlt werden, habe ich eben bei der Netto-Police als Honorar. Und da gibt es im Unterschied zu Brutto-Policen tatsächlich keinen gesetzlichen Deckel. Also das endet dann irgendwo mal bei dem Thema Sittenwidrigkeit. Aber diese Hürde ist sehr, sehr weit oben. Und dementsprechend gibt es da durchaus auch Anbieter, die extrem hohe Vermittlungshonorare verlangen. Also ich habe da schon gesehen, bis über 8.000 Euro, 8.500 Euro. Und das ist natürlich viel zu teuer. Also so eine Police lohnt sich gar nicht. Also weder gegenüber einem ETF-Sparplan, noch kann sich das oder lohnt sich das gegenüber vielen Bruttopolicen. Also dann ist man tatsächlich besser, wenn man in so einem Szenario unterwegs ist, wenn man überhaupt was so eine Police wählt, dann eine Bruttopolice zu wählen. Ja, also das Verberatungs- und Vermittlungshonorar muss angemessen sein. Nochmal, es sollte bemessen sein am Beratungsaufwand, den man hat.
Ja. Bleiben wir doch gerne direkt einmal beim Thema Kosten, denn natürlich interessiert das auch viele, ob es da irgendwie so eine also so einen Maßstab gibt, sag ich mal, woran man sich orientieren kann, was so eine Police maximal kosten sollte. Also hast du da eine Daumenregel parat?
Ja, ich hätte schon in der letzten Folge die Daumenregel erwähnt mit den Effektivkosten. Und nochmal, die beziehen sich nur auf die Effektivkosten des Versicherungsmantels. Bitte nicht gleichsetzen mit den Effektivkosten, die man in einem Produktangebot sieht, weil da sind nämlich auch die Fondkosten mit enthalten. Wenn man nur den Versicherungsmantel sich anschaut, dann sollte der im Regelfall, so als wirklich Daumenregel, nicht teurer sein als 0,7%, also nicht mehr als 0,7% Renditekosten, um es mal ganz genau zu erwähnen, weil sonst sich die Police im Regelfall nicht deutlich oder nicht gegenüber einem ETF-Depot rentiert. Wie gesagt, das ist eine Daumenregel, da kann man dann im Detail natürlich noch mal feinere Argumente platzieren, aber das ist so ein bisschen die Schallmauer. Und unter diese Schallmauer kommen eben nur wenige Policen. Im Bruttopolicenbereich wird es wirklich herausfordernd, da so günstige Produkte zu finden. Insbesondere dann, wenn man höhere Beitragszahlung hat, weil eben bei den Bruttopolicen die Abschlusskosten immer mit der Beitragshöhe mitsteigen. Und das wird dann eben auch mal irgendwann ziemlich, ziemlich viel. Und deswegen mein klares Commitment hat auch zu dem Thema Nettopolicen. Die aber halt, mir geht es nicht um Nettopolicen per se, sondern einfach um die Verringerung der Produktkosten, die da eine Rolle spielen.
Du hast gerade schon gesagt, die Kosten für einen ETF-Sparplan sind in der Regel geringer als für eine ETF-Police. Das habt ihr auch im Video nochmal deutlich gemacht. Und du hast auch gerade schon mal die Mindestbeitragshöhe angesprochen. Also 25 Euro hattest du gesagt, ist bei vielen.
Nicht bei allen. Es gibt sogar welche, die ab 10 Euro das ermöglichen.
Würdest du denn sagen, das lohnt sich, wenn ich jetzt 10 Euro da einzahle?
Also nur eine Honorarberatung für einen 10-Euro-Sparplan ist sicherlich das Beratungshonorar nicht im Verhältnis zu dem, was man da rausbekommt. Also insofern würde ich da mal ein Fragezeichen dran machen. Aber auch mit 10 Euro für eine Altersversorgung kommt man natürlich nicht sonderlich weit. Also insofern, man würde sich dann schon in der Beitragshöhe so bewegen von 100, 150 Euro
aufwärts. Genau, da wollte ich natürlich hin. Was würdest du da empfehlen?
Ab da hat man dann wirklich so einen spürbaren Effekt. Auch das ist ein bisschen schwer, das wirklich so als eine Zahl zu definieren. Es kommt eben drauf an, wie lange spart man, was hat man so ein bisschen mit vor. Aber so ungefähr ab dem Bereich. Aber wenn man mal ehrlich ist, das ist jetzt auch ein Bereich, da kommen die allermeisten mit ihrer Altersvorsorge schnell hin, wenn sie wirklich eine Altersversorgung aufbauen wollen, die ihnen einen auskömmlichen Ruhestand ermöglicht.
Du sagst schon, die Laufzeit spielt ja eine Rolle. Also was würdest du sagen, ist so die optimale Laufzeit für eine ETF-Police?
Je früher, desto besser der Tendenz, ja. wobei natürlich, also klar, das Problem wird vor allen Dingen, dass je später man tatsächlich die Police abschließt, mit dem Zweck quasi Steuern zu sparen. Ja, das ist dann der Verwendungszweck dieser Police. Dann hat man, wenn man die später abschließt, halt nicht mehr genug Zeit, um wirklich eine hohe Rendite zu erzielen, auf die man dann überhaupt Steuervorteile realisieren kann. Ja. Plus, man startet ja mit so einer Police streng genommen so ein bisschen im Minus, je nachdem, wie man das jetzt betrachten möchte, weil man ja noch das
Beratungsvermittlungs- erstmal die Kosten hat, ja.
Genau. So, das muss man ja quasi, diesen Nachteil muss man erstmal wieder verdienen. So, und je weniger Restzeit bleibt, desto schwieriger wird das. So, kommt dann auch nochmal drauf an, wie man anlegt. Möchte ich eher renditeorientierter anlegen, also auch riskanter anlegen, dann brauche ich natürlich kürzere Laufzeiten, wenn ich von Anfang an eher konservativ investiere, niedrigere Renditen pro Jahr erziele, dann brauche ich natürlich auch eine entsprechend längere Zeit, um da substanziell erstmal Erträge aufzubauen, auf die ich dann Steuervorteile anwenden kann. Also auch das ist wieder schwierig, jetzt in eine konkrete Zahl zu fassen, kommt auf den Einzelfall drauf an. Aber grundsätzlich mal, je früher, desto besser. Ich warne aber auch davor, jetzt, wenn man gerade mit der Uni fertig ist und jetzt gerade erstmal vielleicht dabei ist, einen Notgroschen aufzubauen, man muss jetzt bestimmt nicht direkt zum nächsten Berater laufen, auch wenn es ein Honorarberater ist, und da jetzt eine Nettopolice abschließen, sondern erstmal sich klar werden, was einem für die Altersvorsorge wichtig ist. Ja, was man selber möchte, wie das aussehen soll, wo man den Ruhestand verbringen möchte, möchte man eher flexibel und sein Kapital verfügbar haben, möchte man das vererben können, wie sieht es aus mit der Familienplanung, ist das ein wichtiger Aspekt. Es gibt sehr, sehr viel, was man da beachten kann, und das ist vielleicht jetzt für einen 22, 23, 25-Jährigen noch nicht so austariert, dass man dann direkt dahin springen sollte und das machen sollte. Also es kann durchaus Sinn machen, aber diese Punkte müssen eben geklärt sein, bevor man jetzt irgendwie irgendein Finanzprodukt abschließt.
Und du sagst gerade, konkrete Zahl zu nennen ist immer schwierig, aber ich frage dich trotzdem, sind es eher so 20 Jahre, sind es eher dann 30 Jahre oder also vielleicht eher auch, wie empfiehlst du es selber?
Ich würde sagen, so 20 bis 25 Jahre im typischen Fall, also so bis Mitte 40, ja. Ja, wenn man wirklich auf den Steuervorteil aus ist. Ja, ja. Das ist jetzt, wenn man eine lebenslange Verrentung möchte, ist das nochmal was ganz anderes. Dann spielen aber auch andere Aspekte als nur die Steuersparnis eine Rolle. Aber wenn man jetzt wirklich auf diese wirklich blanke Berechnung, ich möchte den Steuervorteil gegenüber dem ETF-Depot haben, dann ist das so ungefähr der Bereich, wo es dann, bis zu dem man dann diesen Abschluss machen sollte.
Und eine Frage, die habe ich gerade übersprungen, die wollte ich aber auch noch einmal zu dem Thema ETFs, und du hast gerade schon gesagt, man kann die ETFs sich frei zusammenstellen, man kann auch noch mal die ETFs wechseln, die man besparen möchte, und da kam auch noch mal die Frage dazu, ob die Kosten für die ETFs, die man mit einer Police bespart, offen einsehbar sind, also wie viel weiß man dann wirklich darüber?
Ja, die Kosten sind offen einsehbar. Die Anbieter haben auch eine Fondsauswahl, eine Liste an Fonds, an ETFs, die man anwählen kann. Und dort stehen die Kosten der ETFs klar drin. Ja, das sind auch bekannte Namen. Also die ETF-Namen, die man dort findet, die findet man üblicherweise auch im Depot. Ja, das sind alle Anbieter vertreten, häufig.
Dann kommen wir auch nochmal zur Auszahlphase und zum Thema Vererben. Darüber haben wir auch im ersten Teil unseres Interviews schon gesprochen. Ich verweise auch nochmal darauf, weil wir da nochmal grundsätzlich auch über das Thema Vererben von privaten Rentenversicherungen gesprochen haben. Hier kam nochmal speziell zu den ETF-Policen die Frage, ob das Kapital in der ETF-Police nach Eintritt in das Rentenalter weiter investiert bleibt oder ob es umgeschichtet wird.
Grundsätzlich mal wird es umgeschichtet, tatsächlich, also vereinfacht und bildhaft gesprochen, der Versicherer nimmt es zu sich, ja, und bildet aus diesem Kapital eine lebenslange Rente. Er legt es also quasi bei sich an, ja, und generiert daraus die Rentenzahlung. Es gibt auch mittlerweile einige Anbieter, die den sogenannten fondsgebundenen Rentenbezug anbieten, wo dann ein Teil des Kapitals am Kapitalmarkt angelegt bleibt. Kann eine interessante Option sein. Man muss allerdings dazu sagen, dass dann die garantierte Rentenauszahlung auch geringer ist und die übrige Rentenhöhe dann eben abhängig davon ist,
wie es läuft.
Das muss man also mögen. Man muss sich auch generell mal entscheiden, ob man das überhaupt machen möchte, diese Option, oder ob man dann nicht einfach bei der flexiblen Kapitalanlage bleibt und sich diese Entnahme quasi dann selber gestaltet. Ja, das ist also da, also wenn man auf sowas aus ist, das Kapital also am Kapitalmarkt investiert zu lassen, ob man es dann nicht vielleicht einfach selber macht.
Ja, und dann wollte gerade sagen, das wäre dann ja auch noch eine Option.
Genau. Das kann es also sein, aber grundsätzlich mal nimmt der Versicherer das zu sich. Und das ist auch wichtig zu verstehen, das möchte ich auch da nochmal betonen, wenn man eine lebenslange Rente wählt, dann gehört einem das Kapital nicht mehr selber. Das ist wirklich ganz wichtig zu verstehen, dass der Versicherer dieses Kapital dann zu sich nimmt und ihr tauscht quasi euer Kapital gegen das Versprechen einer lebenslangen Rentenzahlung ein. Dieses Kapital ist dann wie so eine Art Versicherungsprämie, wie ein Kaufpreis für eine lebenslange Rentenzahlung. Und das ist dann nicht mehr eures. Ihr könnt den Vertrag dann typischerweise auch nicht mehr kündigen. Ja, dementsprechend das Kapital auch nicht mehr anderweitig rauszahlen lassen. Also wenn die lebenslange Rente begonnen hat, dann bleibt es grundsätzlich erstmal bei der lebenslangen Rente. Es gibt dann bei vielen Anbietern noch die Option, sich dann doch noch einen Teil auszahlen zu lassen, aber nicht das komplette Kapital. So, das muss man also wissen, dass dann in dem Fall man eben nicht mehr diesen Depotcharakter hat.
Ja, was du gerade ansprichst, ist ja genau dieses Langlebigkeitsrisiko, wozu es auch viele Kommentare gab unter eurem Video, aber auch viele Fragen, die noch gestellt worden sind von euch aus der Community auf Instagram. Und gemeint ist eben, wenn man lange lebt, dann kann es im schlimmsten Fall sein, dass wenn man mit einem ETF-Sparplan gespart hat, das Depot irgendwann aufgebraucht ist. Ich sag mal, das hängt auch sehr davon ab, was für eine Entnahmestrategie man fährt. Und der Vorteil eben, zumindest ist das für viele ein Vorteil, ist, dass bei einer ETF-Police, bei einer ETF-Rentenversicherung, das eben sicher ist, dass sie bis zum Lebensende ausgezahlt wird. Ja. Würdest du sagen, das ist tatsächlich ein Vorteil im Vergleich zum ETF-Sparplan oder wird das deiner Meinung nach überschätzt?
Ich sehe das schon als Vorteil gegenüber dem ETF-Sparplan, also zumindest die Option zu haben, es so zu gestalten. Ob jetzt die lebenslange Rentenzahlung für den Einzelnen tatsächlich sich mehr auszahlt, ja, das ist wiederum Abhängigkeit von der tatsächlichen Lebenserwartung, die man im Einzelfall halt nicht vorhersehen kann. Dementsprechend, das hatte ich ja auch schon in der vorherigen Folge erwähnt, dass dann eben diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung keine oder nur eine nachrangige Rolle spielen sollte in der gesamten Betrachtung. Also ja, so eine Lebensversicherung, so eine Rentenversicherung kann dann also ein geeignetes Mittel sein, das Langlebigkeitsrisiko zu decken, auf jeden Fall. Es ist aber jetzt nicht das einzige Mittel, was man zur Verfügung hat. Man kann natürlich auch eine Entnahmestrategie selbst gestalten, sodass sie mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bis an ein Lebensende dann reicht. Also insofern, man muss jetzt dafür keine Rentenversicherung mit lebenslanger Rentenzahlung abschließen. Das ist ein geeignetes Mittel. Ich empfehle das dann halt für diejenigen, die sich jetzt gar nicht mit Entnahmestrategien auseinandersetzen wollen, vielleicht auch keine Beratung dazu in Anspruch nehmen wollen. Für die ist das dann eben eine ziemlich einfache Art und Weise, dieses lebenslange Einkommen zu generieren. Und von der Idee her ja grundsätzlich mal auch gar nicht so schlecht, weil wenn sich dann viele eben zusammenfinden, die ja alle gemeinsam nicht genau wissen, wie lange sie nun leben, dann kann man eben genau diesen Versicherungscharakter herstellen, dass eben alle mal in einen Topf einzahlen. Diejenigen, die ja, das Pech haben, früher zu sterben, die finanzieren eben diejenigen, die unerwartet lange leben und eigentlich länger leben, als ihr eigenes Vermögen gereicht hätte. Das ist ja so dieses Risikopooling, ist ja die Kernidee der Versicherung. Ja. Und das kann ich natürlich dann, also wenn ich diese Idee verfolgen möchte, dann geht das natürlich halt nur über die Versicherung. Aber da muss eben jeder für sich entscheiden, ob er an so einem Pool teilnehmen möchte oder ob er das individuell durch eigene Entnahmestrategien löst.
Bleiben wir auch genau nochmal bei diesem Thema, dass man in der Auszahlphase dann eben verstirbt. Wie sieht es dann aus mit der Police? Also kann man die einfach vererben oder muss man da auch wieder auf was Besonderes achten im Vertrag? Also worauf sollte man dann eben achten?
Also achten auf jeden Fall. Ja. Es kommt jetzt wieder darauf an, welche Art der Auszahlung habe ich gewählt. Habe ich die flexible Auszahlung gewählt, dann heißt das, technisch gesehen bei der Versicherung nichts anderes, als dass man den vertraglichen Rentenbeginn auf ein möglichst hohes Alter geschoben hat. Im Regelfall nimmt man da einfach das Maximalalter, was der Vertrag zulässt. Es sind bei vielen Anbietern 85, ist der Regelfall. Manche lassen auch bis 88 oder sogar 90 zu. Und dann legt man den vertraglichen Rentenbeginn auf dieses Alter. Das heißt jetzt nicht, dass man bis dahin arbeiten soll. Das ist damit nicht gemeint, sondern man kann sich dann eben, wann noch immer man möchte, zur Ruhe setzen. Und sofern dann die Auszahlung ab 62 stattfindet, kriegt man eben auch die steuerliche Begünstigung des Halbertragsverfahrens. Man kann sich das Kapital dann eben flexibel, wie man das auch bei einem Depot haben würde, quasi auszahlen lassen. So, und wenn man dann vor diesem Rentenbeginn, vor diesem vertraglichen Rentenbeginn verstirbt, dann kommt es darauf an, welche Todesfallleistung vor Rentenbeginn im Vertrag vereinbart ist. Im Regelfall ist das Vertragsguthaben. Das heißt, es wird dann einfach das, was man noch nicht verbraucht hat, aus dem Topf an die Erben ausgezahlt. Also das ist eine schöne Lösung, die volle Vererbbarkeit ermöglicht. Man sollte dann aber auch darauf achten, wenn einem das Thema wichtig ist, dass man dann wirklich vor dem Höchstalter, zu dem dann auch wirklich die lebenslange Rente zwangsläufig beginnt, ja, dass man dann das Kapital auch wirklich aus dem Vertrag entnimmt, den Vertrag kündigt, ja, den dann beendet, damit man dann, und dann nimmt man sich das Kapital dann entweder einfach aufs Konto oder man kann das nochmal reinvestieren, ganz normal im Depot. damit dann da diese Vererbbarkeit erhalten bleibt. Übrigens, dieses Höchstalter gibt es deswegen, weil es steuerlich notwendig ist, damit so eine Versicherungslösung überhaupt als Rentenversicherung für die Altersvorsorge gilt. Klar, wenn ich jetzt einen Rentenbeginn mit 150 oder 200 Jahren ansetze, dann würde natürlich das Finanzamt irgendwann mal sagen, gut, nice try, aber das ist jetzt offensichtlich keine Rentenversicherung, sondern halt irgendwie so ein Steuersparvehikel und sowas fördern wir jetzt nicht. Und deswegen gibt es dann dieses Höchstalter.
Interessant. Genau, zum Thema Vererben haben wir auch schon im ersten Teil gesprochen. Ein weiteres Thema, was wir da auch besprochen haben, ist das Thema, dass ETF-Policen wie andere private Rentenversicherungen kein Sondervermögen sind, sondern Sicherungsvermögen. Und wie genau es sich damit verhält und wie Sicherungsvermögen im Hintergrund eben dann doch abgesichert ist, haben wir im ersten Teil dieses Interviews besprochen, beziehungsweise Sebastian hat es erklärt. Und ich empfehle sehr, deswegen den ersten Teil auf jeden Fall auch nochmal anzuhören. So, dann kommen wir jetzt zu den letzten beiden Fragen, die noch mal so ein bisschen allumfassend sein sollen. Und zwar einmal die Frage, worauf man denn bei der Auswahl von einer ETF-Police, wenn man sich dafür entscheidet, achten sollte. Also was sind für dich wirklich so die Top, ja, ich will jetzt gar nicht 5 sagen, weil wenn du sagst, es gibt 6 wichtige Punkte, dann sind es 6. Aber was sind so die wichtigsten Kriterien?
Punkt 1. Sich selbst bewusst werden, was einem wichtig ist. Also das ist wirklich die Grundvoraussetzung, weil man natürlich tolle Produktvergleiche fahren kann, die auch vielleicht geistig sehr anregend sein können. Im Grunde genommen kann man aber nur für sich persönlich bewerten, wie gut ein Produkt ist, wenn man weiß, was man möchte. Ja, das ist auch schön, das kann man ja mit Autos vergleichen. Ja, also bin ich jetzt eher der Langstreckenfahrer, der gerne mit hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn fährt, dann passt vielleicht der Kleinwagen, sei ja auch noch so gut, halt weniger. Derjenige, der nur in der Stadt unterwegs ist, für den ist das vielleicht genau das Richtige. Also insofern, Qualität ist da durchaus relativ. Wenn man aber trotzdem dann mal auf sich die Produkteigenschaften bezieht, ist schon mein erstes Kriterium, was ich mir anschaue, die Kostenstruktur. Wir reden am Ende des Tages über eine Geldanlage, über eine Altersversorgung. Und da habe ich eben umso mehr, je weniger ich an Kosten habe. So, das ist so ein bisschen mein Lieblingszitat von Jack Bogle, dem Gründer von Vanguard, ist ja ein Investing, you get what you don't pay for. Ich finde das ein sehr schöner Spruch. Und das zählt natürlich auch da. Ich würde jetzt aber auch vor der Geiz-ist-geil-Mentalität ein Stück weit warnen. Die Policen, gute Policen, unterscheiden sich in den Kosten nur unwesentlich. Man sollte da jetzt vielleicht nicht auf den letzten Tausender achten, wenn man über ein Vermögen von 500.000 Euro redet. Unterschied zum einem Kapital zum Rentenbeginn. Sondern da einfach einen guten Fokus halten. Aber nichtsdestotrotz, eine sehr teure Police hat halt einfach einen erheblichen Nachteil gegenüber einer deutlich kostengünstigeren Police. Das ist halt so. Drittes Thema ist die Fondsauswahl. Ja, das ist der Motor der Altersvorsorge. Dort wird das Geld angelegt, dort vermehrt es sich. Und die muss natürlich passen. Ja, brauche ich eine schöne ETF-Auswahl. Die muss jetzt nicht super fancy sein, also nicht spricht gegen ein klassisches Welt-ETF-Portfolio.
Das wissen die Zuhörer von Finanzlos, glaube ich.
Richtig. Ja. Insofern ist das bei den allermeisten Anbietern auch kein Thema. Ja. Also da würde mir jetzt auch keiner einfallen, der wegen diesem Kriterium jetzt per se rausfällt. Aber für den einen oder anderen ist das ja vielleicht noch gar noch mal ein bisschen entscheidender, weil er eben sehr gerne selber seine Portfolios konstruiert. Ja. Dann das vierte Thema, wenn die lebenslange Rente eine Rolle spielt bei der Auswahl der Police, entweder weil ich von Anfang an sage, ich hätte die gerne oder ich möchte zumindest die Option haben. Also es ist eine ernsthafte Möglichkeit, dass ich am Ende mich für die lebenslange Rente entscheide, dann sollte ich mir auch den Rentenfaktor anschauen, die Höhe des Rentenfaktors, insbesondere des garantierten Rentenfaktors, weil das ist nämlich der, den ich mindestens bekomme. Und ich sollte mir auch nochmal die Regelungen rund um die Garantie anschauen, weil nicht jeder garantierte Rentenfaktor ist so hart garantiert. Da gibt es durchaus Unterschiede auch zwischen den Anbietern. Wie hoch der garantierte Rentenfaktor ist, wenn ich eine zusätzliche Einzahlung, eine Zuzahlung in die Police leiste, wenn ich meine Beiträge erhöhe, dann gibt es durchaus Anbieter, die den garantierten Rentenfaktor für diese Zuzahlung bzw. Beitragserhöhung neu berechnen. Und dann bekomme ich eben nicht den, den ich am Anfang des Vertrages mal da drinstehen habe. Und das kann unter Umständen durchaus ein Nachteil sein, wenn eben der neue Rentenfaktor dann geringer ist. Ja, und das sollte man also durchaus auf dem Schirm haben. Gibt noch weitere Kriterien, das ist gar nicht abschließend. Beitragsflexibilität hatten wir schon erwähnt. Ja. Wenn einem das wichtig ist, was man sich auch anschauen sollte, ist das Thema Finanzstärke des Versicherers. Es gibt jetzt keinen Versicherer in Deutschland, dem ich jetzt irgendwie sage, der ist kurz vor dem Zusammenbruch, das jetzt nicht. Aber es gibt durchaus Unterschiede, wie die Versicherer aufgestellt sind, welche Kollektive die haben, also wie so den Versichertenpool aussieht, in der Altersstruktur, auch in den Produktarten gibt es da durchaus Unterschiede. Also das sollte man sich schon auch anschauen und wem dieses Thema besonders am Herzen liegt. Und das bekomme ich auch häufiger mal gesagt oder ich spüre das auch, dass demjenigen die Sicherheit sehr wichtig ist, dann bieten sich eben auch manche Versicherer vor anderen halt an. Mhm. Ja, ganz klar. Ja, das sind so das, was ich jetzt so top of mind quasi,
okay.
Was ich da mal mit anschauen würde. Aber das ist nicht abschließend und da muss man, wie gesagt, auch im Einzelfall wirklich, was ist einem persönlich wichtig und daraus ergibt sich dann auch vieles.
Ja, das sowieso. Die Frage sollte man sich immer stellen, bevor man sich für eine Geldanlage und eben dann ja eben auch für die Altersvorsorge entscheidet. Du hast selbst am Anfang dieser Folge gesagt, du hast auch einen Mix aus ETF-Sparplan und Police für die Altersvorsorge. Warum hältst du das für sinnvoll?
Weil sowieso das ETF-Depot oder das Depot im Allgemeinen erstmal der Treiber des Vermögensaufbaus ist. Ja. Eine Police ist eine sinnvolle Ergänzung für den Kapitalteil, den ich ab 62 bis in meinem Ruhestand dann halt verkonsumieren möchte. Eben weil ich da vorteilhaftere steuerliche Regelungen drauf bekomme. Ich persönlich sehe insofern die Police auch wirklich nur als Modulator für die steuerlichen Regelungen eines ETF-Depots. Für mich ist es aber von der Grundidee her gleich. Ich investiere in ETFs, in Investmentfonds und über die Police erreiche ich eben eine andere vorteilhaftere Besteuerung. So. Nichtsdestotrotz, also ich weiß, es gibt ja den Schlager mit 66 Jahren, fängt das Leben an, aber ich würde da jetzt ehrlich gesagt nicht wortwörtlich danach leben wollen.
Nee, sollte man auch nicht.
So, und insofern investiere ich schon mein Geld so, dass ich dann vor meinem Ruhestand den größeren Teil davon wieder konsumiere. Und da ist dann eindeutig das Depot die richtige Anlaufstelle, wo ich dann eben dort meine Anlage tätige. Jetzt kann man natürlich noch sowas, so ein Thema wie Immobilien mit reinbringen. Ich bin auch zu einer Eigentumswohnung gekommen. Das war da mehr oder weniger Zufall. Aber für manche ist das ein ganz fester Bestandteil der persönlichen Finanzplanung. Und auch sowas gehört mit berücksichtigt. Also generell ist eine Finanzplanung immer eine sehr individuelle, persönliche Sache. Dafür sind wir einfach alle zu unterschiedlich, mit ganz unterschiedlichen Zielen, mit ganz unterschiedlichen Werten auch mit unterschiedlichen Risikobereitschaft. Ganz klar. Und da gibt es jetzt keine Lösung, und ich sage auch gar nicht, dass meine Lösung die optimale ist. Das ist sie bestimmt nicht für jeden.
Es ist für dich die optimale.
Es ist für mich eine gute Lösung, die allerdings auch Nachteile hat. Also beispielsweise habe ich ja das Thema Basisrente, auch als Selbstständiger, könnte ich davon natürlich profitieren, indem ich da einen guten Teil meiner persönlichen Einkommensteuerlast senken könnte. Dafür sogar noch eine lebenslange Rente aufbaue. Schöne Geschichte. Ist es mir persönlich aber nicht wert. Also ich möchte nicht diese eingeschränkte Flexibilität haben, sondern möchte da weiterhin selber die Kontrolle behalten. Und deswegen verzichte ich dann quasi aktiv auf diesen Steuervorteil, der potenziell halt da ist, und fokussiere mich dann eben auf die flexiblen Anlagen und mache es eben so. Es gibt aber auch andere. Und da muss ich auch immer natürlich gucken, in der Beratung spielt meine persönliche Meinung keine Rolle, sondern es kommt darauf an, was für den Mandanten gut ist. Und wenn es dort Mandat gibt, die sagen, hey, ich möchte eine sichere lebenslangen Rentenbezug, dann kommt zum Beispiel auch sowas durchaus in Betracht.
Mhm. Ja, ich glaube, da hast du nochmal wichtige Punkte klar gemacht, dass es auch sehr individuell ist und dass da eben dann drauf ankommt, ob so ein Mix passt oder vielleicht auch nicht, je nachdem, was man dann eben selber braucht und möchte und sich vorstellt.
Ja, es gibt nicht das optimale Finanzprodukt. Also es gibt auch nicht die optimale Altersvorsorgestrategie. Weder ist das der ETF-Sparplan noch die ETF-Police, gleich ob Netto-Police oder Brutto-Police. Und dann, das ist eine persönliche Entscheidung und der Wert. Der wesentliche Wert entsteht vor allen Dingen darin, dass man sich am Anfang mal überlegt, wie möchte ich das für mich persönlich gestalten und dazu dann die passenden Produkte sucht, und nicht irgendwie sagen, ich habe hier so ein Produkt, was potenziell an sich ganz toll ist und ich versuche mich jetzt quasi selber, mich und meine Interessen
drumherum zu bauen.
Ja, drumherum zu bauen. Also das führt zu suboptimalen Ergebnissen. Im Regelfall.
Ja, ich glaube, das waren gute Schlussworte von dir. Ich danke dir sehr für die ganzen Infos und dass du da warst. Und wie gesagt, das hier ist Teil 2. Es gibt noch Teil 1. Ich habe es jetzt so oft gesagt. Ich glaube, alle haben es mehrfach jetzt gehört. Ihr findet alle Links wie immer in den Shownotes. Und ich danke dir, Sebastian.
Vielen Dank nochmal, dass ich hier sein konnte.
Sehr gerne und ich hoffe, bis bald.
Bis bald.
Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du Finanzfluss hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.